nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, glaubt irgendwann mal jedem.
Schubidubidu. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles glauben. Hallo Alex.
Hi Kathi.
Heute ist ein wunderschöner Tag und ich sitze heute sogar draußen im Garten. Die Bienen höre ich um mich herum summen. Das ist genial, ich freue mich gerade. Vielleicht könnt ihr da draußen auch ein bisschen was von den Naturgeräuschen mitnehmen. So Alex, wir haben uns gedacht, dass wir heute einfach mal ein bisschen eine persönlichere Folge machen. So mittendrin ein bisschen was über uns erzählen, vielleicht auch, wie wir dazu gekommen sind, unseren ganzen Weg und hoffen, dass das für euch da draußen auch ein bisschen spannend ist. Ich würde gleich mal starten, Alex, und zwar mal überhaupt die Grundsatzfrage, warum sitzen wir beide hier überhaupt? Warum machen wir diesen Podcast? Kannst du dich eigentlich an den Moment erinnern, wo wir entschieden haben, dass wir diesen Podcast starten?
Naja, geredet haben wir schon länger darüber. Aber dieser entscheidende Moment ist... hat sich entwickelt eigentlich, weil wir haben schon länger darüber geredet. Das haben wir, glaube ich, in unserem Intro haben wir es auch kurz gesagt, dass wir generell viel über diese Themen reden, dass wir sehr interessiert sind und sehr neugierig sind. Und irgendwann war es uns zu blöd, weil die Idee, die hat es ja schon länger gegeben und dann haben wir es einfach mal durchgezogen.
Aber, also so war das aber uns, wann oder? Haben wir die Idee überhaupt geboren? Ich kann mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erinnern. Das war, keine Ahnung, war das vor 2 Jahren?
Ja, vielleicht in dem Bereich. Das kann auch schon länger sein. Also schwer zu sagen. Es war ein Prozess. Wie alles.
Das war ein Prozess und ich weiß nur von mir aus noch, warum ich das machen wollte. Weil wir ja privat, wir sind ja Geschwister und haben sehr ähnliche Interessen offensichtlich und wir unterhalten uns einfach auch sehr gerne über all diese Themen, Gesundheit natürlich, Natur, also wirklich gesellschaftsrelevante Themen, würde ich jetzt mal sagen. Und es passiert uns immer wieder, dass wenn wir mal telefonieren, dass dann einfach schon mal 3 Stunden vergehen. Ja,
genau.
Und da haben wir uns einfach gedacht, meine Güte, eigentlich voll spannend, was wir da besprochen haben und welchen Bogen wir da gezogen haben. Das könnten wir doch eigentlich teilen mit unseren Mitmenschen. So war mal der erste Gedanke, ne? Aber es hat sich für mich dann auch herausgestellt, Podcast machen ist nicht dasselbe wie private Unterhaltungen. Also das so zu teilen, wie wir das privat gewohnt sind, ist auch ein Weg und Prozess jetzt gerade für uns als Newcomer im Podcastwesen. Und dass das dann doch mehr Struktur braucht und gar nicht so so simpel ist wie erwartet. Oder wie erlebst du das?
Ja, es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Wir wollen ja über den Podcast auch etwas vermitteln. Und in unseren Gesprächen, da schweifen wir schon sehr aus. Also von einem Ende eines Themas bis zum ganz anderen. Und das ist vielleicht für einen Podcast nicht so optimal, dass man zumindest ein bisschen im Rahmen bleibt von einem Thema, damit sich die Leute orientieren können.
Genau.
Das ist halt grundsätzlich schwierig, weil alles sehr komplex ist und alles miteinander zusammenhängt. Aber wenn man sich mit all diesen Themen noch nicht auseinandergesetzt hat, wird es halt auch schwierig, das dann in so einem Gespräch zu erfassen, wie wir das am Telefon haben, schätze ich einmal.
Ja, weil wir gehen ja dann in unseren privaten Gesprächen, sind wir ja total in der Detailtiefe auch manchmal drinnen, ja. Und das kann man im Podcast so natürlich nicht machen, weil dann fehlen, wie du sagst, es fehlen dann Zusammenhänge, es fehlen vielleicht Basisinformationen, um zu verstehen, was wir da gerade diskutieren.
Ja,
genau. Na gut, wir sind ja Geschwister und eigentlich kommen wir aus dem selben Familiensetting. Das heißt, wir sind geprägt durch unsere Familie gleichermaßen und haben trotzdem unterschiedliche Wege hinter uns, was immer sehr spannend ist. Vielleicht da mal so die Idee, was würdest du denn meinen, was war das gesündeste, aber auch vielleicht ungesündeste Ritual aus unserem Familiensystem, das uns bis heute prägt? Also wenn ich sage Familiensystem, dann würde ich das weiterfassen, nämlich nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, weil wir ja einfach sehr viel auch bei unseren Großeltern waren. Also gesündeste und ungesündeste.
Und was war das ungesündeste?
Ritual oder ja, was uns dann geprägt hat letztendlich.
Das Ritual, was die gesamte Familie betrieben hat oder was quasi nur wir betrieben haben?
Ja, ich würde sagen, es sind Rituale aus unserer Familie, die uns geprägt haben. Also wo wir sagen, das waren Merkmale, die haben uns beeinflusst in unserem Leben, nämlich vor allem jetzt mit Fokus auch auf gesundheitlichen Weg. Geprägt haben einfach, die uns geprägt haben.
Ja, boah, schwierig. Also es waren ja unterschiedliche Lebensformen. Also einerseits bei unseren Großeltern war es anders wie bei unserer Familie mit Mutter und Vater. Und dort gab es eine Regelmäßigkeit bei den Großeltern. Das ist sicher das eines der besten Dinge gewesen, die wir mitgenommen haben. Obwohl es uns immer genervt hat. Also ich bilde es mir so ein. Und das war halt wirklich das Schlechteste bei unserer internen Familie, dass es da keine Regelmäßigkeit gegeben hat und nicht diesen klassischen familiären Aufbau. Also das wird uns sehr stark geprägt haben. Und was das ja mit einbezieht, mit es fehlt die Regelmäßigkeit, heißt, es wurde selten gekocht oder selbst gekocht. Wir haben sehr oft verarbeitete Lebensmittel gegessen, was bei den Großeltern nicht der Fall war oder zumindest weniger der Fall war. Die haben schon auch gern Nudeln und so gegessen und Brot. Aber die waren nicht so hoch verarbeitet wie jetzt zum Beispiel bei unserer Familie.
Genau, das wäre auch was ich genannt hätte. So zwei wesentliche Dinge, nämlich das eine, dass wir zu Hause in unserer, also bei Mutter, Vater sozusagen, berufstätige Eltern, muss man auch dazu sagen, und die Mama einfach sehr oft auf Convenience-Produkte zurückgegriffen hat. Dosen, Bohnensuppe, solche Dinge, dann diese pulverisierten, was weiß ich, Backerl, Fixbackerl, wo man dann irgendwelche Nudelgerichte draus getrocknetes Material, was irgendwie durch Wasser dann wieder regeneriert wurde. Also wirklich hochverarbeitet. Ich meine, am Wochenende hat die Mama schon gekocht, aber auch da hat sie Hilfsmittel genommen. Ja, also nicht alles selbst gemacht. Ich kann mich nur erinnern, weil ich war einmal bei der Nachbarin spielen, keine Ahnung, da war ich in der Volksschule und ihre Mama hat gerade Sugo-Soße gekocht, also irgendeine Tomatensoße für die Nudeln. Und ich bin staunend in der Küche gestanden und schaue in die Töpfe und Pfannen und war ganz irritiert und sag zu ihr, kochst du das selber? Kann man das selber kochen? Und für mich war das so, ich kenne das, die Mama hat Tiefkühl-Sugo gehabt, damals war das Tiefkühl. Aufgetaut, ja, und die hat es einfach...
Das Bessere von den Fertigen.
Ja, das war eh noch das Bessere. Tiefgekühltes Essen ist noch mit wenig Zusatzstoffen belastet, ja, aber für mich war das so, als Kind weiß man es natürlich nicht, das war Normalzustand, man kennt es ja nicht anders und für mich war das ja so, macht man Sugo. Das ist ja so, kocht man Sugo und sehe bei der Nachbarin, dass sie das aus frischen Zutaten selbst macht und war einfach nur baff. Und sagt dann zu ihr, na, meine Mama macht das nie so, ne? Und hat natürlich ganz anders geschmeckt. Also das sind dann so Erlebnisse. Also bei uns wurde einfach wenig selbst gemacht und bei den Großeltern, wie du sagst, was uns damals noch nicht so bewusst war und wir einfach heute, glaube ich, versuchen zu integrieren, nämlich diese Regelmäßigkeiten. Es gibt fixe Essenszeiten, fixe Rituale und man hat versucht, möglichst frisch zu kochen. Oder es wurde täglich gekocht eigentlich, muss man so sagen. Es wurde tatsächlich täglich gekocht, immer zu fixen Zeiten. 11.30 Uhr war Mittagessen, es gab auch immer Suppe und Hauptspeise. Ja, dann Nachmittagsjause und Abendessen war auch eigentlich immer in einem fixen Zeithorizont. Genau, das hat geprägt. Aber was halt prägend war für unseren gesundheitlichen Zustand ist, dass wir von klein auf mit hochverarbeiteten Lebensmitteln eigentlich ernährt wurden.
Genau.
Und daraus haben sich natürlich dann auch unterschiedliche Situationen für uns entwickelt, ja, gesundheitlich, warum wir überhaupt so weit gekommen sind, dass wir uns für dieses Thema interessieren. Und deswegen gleich mal an dich. Kannst du dich eigentlich erinnern, was war für dich so dieser Moment oder wann hast du das erste Mal gemerkt, dass das, was uns über Gesundheit erzählt wird, vielleicht gar nicht stimmt? Das hat jetzt die Frage, was wurde uns erzählt, gell? Da muss man vielleicht da auch mal einen Blick hinwerfen.
Eigentlich nimmst du es ja mit, wie deine Eltern und Großeltern, also die älteren Menschen in deinem Leben selbst leben, und das nimmst du mit und glaubst halt, dass das Richtige ist. So macht es ja jeder Mensch. Und so ging es uns auch. Es ist schwierig, aber grundsätzlich bei mir hat sich ja entwickelt, dass ich ein skeptischer Mensch geworden bin aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme. Ich war schon von Kind an schwer krank, habe ja Asthma gehabt und Neurodermitis und ständige Anfälle, also Allergien und ja, weiß nicht was, Magen-Darm-Probleme natürlich, was mir aber nicht so bewusst war, weil das ist dann oft erst später gekommen, also die Schmerzen und so. Also in der frühen Kindheit habe ich das noch nicht so wahrgenommen.
Ja, das war halt dein Alltag, du hast das ja gar nicht anders gekannt, ne?
Ich habe es so gekannt, ja.
Ja.
Und irgendwann ist es halt viel schlimmer geworden, aber mir war irgendwie klar, ich wollte das nicht mehr mitmachen. Also ich wollte nicht mehr krank sein und ich wollte auch nicht die ganze Zeit Medikamente nehmen. Das war so eine Sache, was mich richtig genervt hat, weil ich das Gefühl gehabt habe, gesund werde ich nicht davon. Also es lindert vielleicht hin und wieder dann die Symptome, wenn du wieder Cortison nimmst. Dann hast du für eine gewisse Zeit wieder Ruhe, aber dieses ständige Spiel mit Ausschleichen und dann wiedernehmen, das hat mich unglaublich genervt. Und ich weiß noch, da war ich recht jung und ich wollte unbedingt los. Also mir ging es dann relativ gut schon, weil ich habe mit 7, 8 habe ich zum Fußballspielen begonnen und das hat mir sehr gut geholfen mit einem Asthma. Also nur diese Bewegung, das hat mir sehr gut geholfen.
Obwohl man ja früher gesagt hat, bei Asthma darf man sich nicht bewegen, ne?
Ja. Also sie kennen sich so gut aus, die Ärzte. Und es war vielleicht auch ein sozialer Aspekt, weil ich gut in eine Gruppe integriert war, weil ich auch recht gut Fußball gespielt habe. Das sind alles positive Eigenschaften eigentlich. Und das hat dazu geführt, dass mein Asthma einfach verschwunden ist. Und die Neurodermitis nämlich auch, nämlich beides.
Wirklich? Beides ist zeitgleich verschwunden bei dir?
Ja, die Neurodermitis vielleicht ein bisschen früher sogar schon. Und dann das Asthma.
Und das nur durchs Fußballspielen?
Es ist in der Zeit einfach weggegangen.
Mhm.
Und wie ich dann ein Jugendlicher war, also mit 13, 14, habe ich das alles nicht mehr gehabt. Und ich weiß noch dann, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich zum Arzt gehen. Und wollte ihn fragen, ob ich nicht dann mein Cortison einfach absetzen kann, weil ich habe noch dieses Pulver genommen, gell? Mhm. Also den Spray habe ich nicht mehr genommen, weil den nimmst du meistens nur zu Notfällen und die sind nicht mehr aufgetaucht und dann habe ich das Pulver halt noch eine Zeit lang genommen und dann habe ich den Arzt gebeten, ob ich es nicht absetzen kann. Und da war Chronik, der war noch einer alten Schule mehr angehörend, würde ich sagen, und nicht so streng und war grundsätzlich immer befürwortend, dass man so wenig Medikamente wie möglich nimmt. Und der hat da kein Problem damit gehabt. Und gesagt, ja, probieren wir es aus und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, und dann war das zumindest weg. War nicht gesund, gell? Die Magen-Darm-Probleme haben da ja mit in dem Alter ungefähr angefangen, mit 12, 13, wo ich so viel Schmerzen gehabt habe, dauerhaft. Da hat mir dann eine Antibiotika-Behandlung, eine starke, geholfen. Und dann war ich von dem für eine gewisse Zeit weg. Das Einzige, was noch überblieben ist in der Zeit, war meine Allergie. Also meine Allergie, und ich habe halt ständig, du weißt eh,
Schleim produziert.
Schleim produziert. Ich musste ständig meine Nase putzen, und ja, die
Und auch
Augen
die
musste ich auch
Augen.
vom Schleim putzen, ja, genau.
Aber das war, also eben, da muss man sagen, für mich war das ja auch so, wir kommen aus einer, also ich finde, dass unsere Familie recht krank ist, wenn man es so nimmt, weil soweit ich mich zurückerinnern kann, war das ein Normalzustand, dass alle irgendwelche gröberen Beschwerden hatten, also nicht nur Kleinigkeiten, sondern schon auch wirklich große chronische Erkrankungen. Und es war Usus, dass man mindestens 10 Medikamente am Tag schluckt. Und gegen alles, was man irgendwie hatte, also jedes Symptom, was dazu kam, kam ein neues Medikament dazu. Und ich kann mich so erinnern, für mich als Kind, dass für mich das war so, okay, der Arzt hilft dir, der behandelt dich und die Medikamente, die helfen dir. Also für mich war das
Ja.
so eingebläut, weil das so normal war bei uns. Ich habe das ja gesehen bei Oma, Opa, aber auch die Mama hat schon seit Ewigkeiten, schon ab ihren 20ern, täglich Medikamente genommen gegen Schilddrüse und was weiß ich, auch gegen depressive Verstimmungen, weil es wird ja sofort schneller mal was verschrieben, wenn man irgendwann mal eine depressive Phase hat oder mal schlecht drauf ist. Muss man mal jetzt so salopp sagen, dass das recht häufig dann passiert, dass man gleich mal was kriegt. Stimmungsaufheller oder wenn man nicht schlafen kann oder wenn man mal Verstopfung hat, dann gleich einmal Abführmittel und sowas. Und das war normal. Also es gibt, glaube ich, es gab in unserer Familie niemanden, der nicht täglich Medikamente genommen hat. Und ich war dann aber auch auf diesem Trip als junge Erwachsene. Und ich war ständig beim Arzt und mit jedem Symptom, was ich hatte, war ich froh, wenn ich ein Medikament bekommen habe. Und ich
Ich
habe
höre es,
ja,
ja. Du
genau,
warst
und
mehr auf einem Hypochonderweg.
genau, ich
Also
habe
so habe ich
dann,
dich wahrgenommen in den 20ern.
ja, da habe ich auch Hypochondrie entwickelt. Ja, also da war dann wirklich auch die Angst vor Krankheit dann da, eine gewisse Zeit lang. Also es kam ja immer wieder was Neues dazu. Und da war es klar, da war ich sicher jede Woche beim Arzt, auf jeden Fall, weil irgendwas habe ich immer gehabt. Ja, und wenn es nur Kleinigkeiten waren. Aber es war halt ein Normalzustand, weil es war so. Und es war so eingetrichtert, der Arzt, der hilft dir, der heilt dich. Und du hast das ja auch nicht anders gekannt. Und weil du jetzt so sagst, Asthma und so, man muss natürlich dazu sagen, bei dir war das schon schwerwiegend. Die ersten 2 Jahre deines Lebens warst du fast ausschließlich im Spital. Das war meine Erinnerung. Du warst immer weg. Und wenn du zu Hause warst, hast du riesenarge Asthmaanfälle gehabt, so Erstickungsanfälle, wo du da mit so einem riesen Inhalator gesessen bist. Also immer war irgendwas. Also es war nicht nur einfach ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen Asthma und ein bisschen Hautausschlag, sondern es war wirklich schwerwiegend und es hat unser Familienleben auch dementsprechend auch gestaltet. Ja. Ja, aber es war normal. Es war normal und Arzt und Krankenhaus und Spital und alles, das sind die Guten, die helfen uns. Das heißt eigentlich, wenn du sagst, du wolltest halt unbedingt Fußball spielen, das war halt so eine Leidenschaft von dir. Und dann Gott sei Dank, haben wir dann einen Hausarzt gehabt oder Kinderarzt. Na, Hausarzt muss man sagen, Kinderarzt war er ja gar nicht, der dann das Experiment eingegangen ist, trotz Asthma, ja, lassen wir mal die Medikation weg. Kannst du dich erinnern, du warst ja noch recht jung, war das trotzdem ein Moment, wo du bewusst dir gedacht hast, ah, die Medikamente tun mir gar nicht gut, mir geht's jetzt ohne besser? Oder hast du das gar nicht so wahrgenommen? Hast du nur gedacht, ah super, jetzt ist weg, aber ohne noch diese Verknüpfung, komisch, jetzt ist irgendwie anders als vorher?
Na, für mich war es so, endlich, jetzt habe ich es erreicht. Also ich wollte es generell nicht mehr. Also mich hat das schon so genervt. Das ganze System, wie du sagst, 2 Jahre im Krankenhaus, wo man nicht sein will. Also ich wollte es nicht mehr. Mich hat es nur genervt, und diese Haltung habe ich jetzt auch, also vielleicht noch verstärkt. Aber das war da ein Moment auch für mich, wo ich eigentlich fast keine Medikamente mehr genommen habe. Also seit dem Zeitpunkt habe ich fast keine Medikamente mehr genommen. Also grundsätzlich, wenn es mir gut ging, sowieso nicht. Und das war ja auch üblich, so wie du das immer gemacht hast, wenn du da was zwickt hat oder dort oder ein bisschen Fieber, dann gleich irgendein, sagt man, Paracetamol oder sowas einschmeißen. Das habe ich verzichtet auf diese Dinge. Ich habe das ausgehalten, wenn ich krank war und bin. Und ich habe wirklich nur dann wirklich dazu auf ein Medikament gegriffen, wenn es gar nicht mehr gegangen ist. Also wenn ich so schwere Kopfschmerzen gehabt habe, wenn man dachte, okay, dann nehme ich jetzt ein Paracetamol.
Aber woher kommt diese bewusste Entscheidung, keine Medikamente mehr zu nehmen? Und ab wann war das, dass du dir gedacht hast, das willst du
Das
nicht?
war ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich aufgehört habe. Oder ich habe da vorher schon nicht mehr wollen. Und das war für mich, nein, ich brauche es ja wirklich nicht. Und ich werde es immer irgendwie ohne schaffen. Das war auch so ein Ziel für mich in der Kindheit. Ich will auch von den Dingen
Okay,
wegkommen.
also du warst so belastet mit Spital- und Arztaufenthalten, dass du dir gedacht hast, komplett ohne, du willst komplett ohne sein.
Ja. Also ich war noch nicht komplett frei, gell? Weil ich habe ja, na, da muss ich jetzt schauen, weil mit der Allergie, da habe ich dann schon noch mal was ausprobiert. Dabei, wie alt war ich da? 19, 20 herum und habe so eine Autoimmuntherapie probiert, wo man halt die Allergene gespritzt bekommt über ein halbes Jahr, ja.
Immunisierung
Oder
quasi.
Immunisierung,
Ja.
genau. Und also ich habe sozusagen nahezu keine Medikamente mehr geschluckt, aber da habe ich mich doch noch auf so eine schulmedizinische Behandlung eingelassen. Aber die hat mir mehr Schaden bereitet, als sie geholfen hat. Die Allergie ist dadurch schlimmer worden. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Spritze genommen habe, dann ist die Hand oder der Arm so dick aufgegangen. Ja, das war für mich wieder nur eine weitere Bestätigung eigentlich. Na, eigentlich bringt das alles nichts, was die da uns anbieten. Das bringt nichts. Das ist keine Ursachenbehandlung. Ja. Nein, muss ehrlich sein. Also ich habe dann doch noch, ich habe in meine 20er habe ich halt mein Cortison und so genommen, ja. Das stimmt, wegen meiner Psoriasis. Also muss ich dazu sagen,
Ja,
ich habe
wann hat
dann
die Psoriasis angefangen? Jetzt hast du ja Neurodermitis, bist ja losworden.
nicht los war. Ich bin in meinem, also von meinem ungefähr 15. bis 25. Lebensjahr habe ich quasi nur Allergien gehabt als meine Symptomatiken. Und dann ist in der Zeit dann aber wieder Magen-Darm-Probleme aufgetreten, also ab dem 25. Lebensjahr ungefähr, und meine Psoriasis. Und die habe ich dann, weil ich weiß nicht, Psoriasis ist schon eine sehr unangenehme Krankheit, schwer auszuhalten. Ständig, es ist schlimmer wie Neurodermitis. Du hast einen ständigen Juckreiz, du kratzt dich ständig blutig und wenn es aufgerissen ist, dann brennt es und juckt trotzdem noch zugleich. Das heißt, du wirst wieder drüber kratzen und das den ganzen Tag und am schlimmsten in der Nacht. Du kannst nicht schlafen. Ja, und dann habe ich mich da, obwohl ich schon, ich wollte es eh nicht machen, glaube ich, aber ich war mal froh, ich bin schon zu Ärzten gegangen, da bin ich zu mehreren Hautärzten gegangen und erst beim dritten, vierten oder so ist der. Dieser Haut hat sich dann draufgekommen, dass ich Psoriasis überhaupt habe. Die davor wussten das gar nicht, was ich habe. Und war froh, dass es zumindest erkannt wurde und habe mir gedacht, okay, vielleicht hilft es. Ja. Also ich war noch nicht so ganz draußen, stimmt.
Ja, und vor
Vom
allem
Mindset.
hast du nicht auch zwischenzeitlich sogar, du hast ja dann auch so depressive Phasen dann kriegt, ne? Also, und hast du da nicht sogar irgendwelche Antidepressiva zwischenzeitlich kriegt? Davon
Ja,
wusste ich nämlich lang gar nichts.
das ist relativ spät gewesen. Das war Ende der 20er, Anfang der 30er. Aber das war nur kurz, weil ich war da schon sehr skeptisch. Also zu der Zeit war ich schon sehr skeptisch. Das weiß ich. Aber man ist halt verzweifelt, man probiert es aus, weil man halt nicht weiß, was die Ursachen sind und wo man ansetzen kann. Damals war es halt schon so mit dem Sport, der hat mir so gut geholfen, dass ich gemerkt habe, der Körper kann anscheinend schon irgendwie selber heilen. Aber ich habe in meinen, also meine 20er Jahre, in meinen 20ern oder in meiner späten Schulzeit auch, das war vom Lebensstil ein sehr ungesunder Lebensstil. War vermutlich noch schlechter wie in der Kindheit, weil damals wurde ja noch gekocht, von den Großeltern zumindest oder am Wochenende von der Mama. Und da war ich ja dann nicht mehr zu Hause und oder weniger zu Hause. Die Mama hat ja dann auch noch weniger gekocht, wie ich noch zu Hause war. Und habe mich nur von Fertigprodukten ernährt und habe den Zusammenhang aber nicht erkannt,
Ich kann mich noch
dass ich mir da
erinnern,
so viel Schlechtes tue.
Sport war dir ja immer schon wichtig und in der Zeit hast du ja auch mit der Kletterei begonnen. Und ich weiß noch, in deiner, ich weiß es nicht, war das die Anfang 20, aber ich habe ja damals schon Ernährungswissenschaften studiert. Und ich weiß noch, dass du mich immer wieder angerufen hast, ja, was musst du essen, was kannst du tun, um deine Leistungsfähigkeit im Sport zu erhöhen? Und ich habe dann
Ja, immer,
zwar,
hin und wieder.
ja, nicht immer, aber es gab diese Gespräche, ja. Und also es war dir dann schon irgendwie, hast schon gewusst, okay, Ernährung könnte schon noch ein Faktor sein. Weil du ja selber sagst, du hast dich sehr schlecht ernährt, aber du konntest dann mit meinen Tipps trotzdem wenig anfangen, weil es dir nicht gelungen ist, einfach das umzusetzen. Du warst dann, weiß ich nicht, konntest die Motivation für das nicht aufbringen.
Na. Also ich war ja auch in einer Form von Sucht. Also mit Sicherheit. Also abhängig von diesen Fertigprodukten.
Ja.
Es war ja auch ritualisiert bei mir. Also
Ja.
Fertigpizza und danach irgendwie Süßigkeiten. Ja.
Genau. Was war aber dann der Schlüsselmoment, wo sich deine Sichtweise auf Gesundheit komplett verändert hat? Kannst dich erinnern dran? Gab es überhaupt so einen einzelnen Schlüsselmoment?
Ja, es gab einen Moment, wo ich dann wirklich einmal festgestellt habe, das darf jetzt nicht mehr so sein. Also ich wurde mit der Zeit auch immer körperlich immer schwächer. Ich habe meine Leistung nicht mehr erbringen können, sportlich.
Ab wann
Und
war das? Ab
das hat mich
welchem
natürlich
Alter?
genervt. Und dann weiß ich noch, am 30. Geburtstag von einem guten Freund von mir, dann waren wir fort, hat er Party gegeben. Und ich war ganz schlecht drauf an dem Abend und bin ja nur so da gehängt, also Schulter hängend runtergeschaut. Und dann ist er mal auf mich zukommen: Hier, Alex, was ist los mit dir? Steh grad, richte dir auf, was soll denn das? Wieso hängst du so da? Und dann habe ich probiert, aufrecht zu stehen, und das war so anstrengend. Es war für mich so anstrengend, aufrecht zu stehen.
Unglaublich.
Ja, und ich war 29, 30 herum. Und dann habe ich gedacht, na, ich glaube, so mit dem Alter sollte man sich noch nicht so fühlen. Und ich hatte auch zur gleichen Zeit auch meine Schuppenflechte
Die
und
Psoriasis.
die Psoriasis. Und man dachte, es war auch schon das Internetzeitalter. Also da hat es dann schon die ersten YouTube-Videos gegeben. Und ich mir dachte, ja, dann muss das selber rausfinden, und habe alles abgesetzt und bin auf die Recherche gegangen und geschaut, was gibt's da draußen, wie können sich Leute selber heilen. Und das waren dann halt auch Leute. Ich bin als erstes auf einen jungen Typen gestoßen, der über die vegane Ernährung, die seine Psoriasis losworden ist. Und dachte, aha, okay, das ist eine Möglichkeit. Jedenfalls entscheidend bei ihm war, der hat nur natürliche Lebensmittel gegessen, gell? Also der hat keine Fertigprodukte mehr gegessen. Und dann war mir halt klar, okay, ich muss einmal zumindest meine Fertigprodukte loswerden, und habe begonnen, Süßigkeiten aufzuhören. Hat mir nicht geholfen. Ich habe es dann durch Brot ersetzt, Marmelade und solche Geschichten. Okay, weiter, weiter. Es war immer sehr schwer und mühsam, jeder Schritt. Ich habe mich irgendwann daran gewöhnt. Süßigkeiten, okay, brauche ich nicht mehr. Nach ein paar Monaten hat es hingehauen, und es ist halt nicht besser geworden. Und dann habe ich gewusst, na, ich muss mich noch mehr einschränken. Und habe in der Zeit auch weiter recherchiert und bin dann auch auf diese Ärztin, Dr. Natasha Campbell-McBride, gestoßen und ihre GAPS-Diät. Und das war für mich sehr erleuchtend, und das habe ich dann ausprobiert, und das war mehr oder weniger der Start. Ich habe es noch nicht komplett umsetzen können, die ersten Jahre, weil ich so in einer Sucht drinnen war. Aber ich habe mal Schritt für Schritt umgewöhnt, bis ich dann irgendwann einmal fast halt nur mehr Fleisch gegessen habe und ein bisschen Gemüse. Und das war es dann. Und mit dem ist es dann alles gut geworden.
Aber die spannendste Frage wahrscheinlich auch für die Zuhörer da draußen ist dann, jetzt hast du selber gesagt, es war eigentlich sehr in deinen jungen 20ern oder so, es war sehr schwierig, andere Routinen einzuführen. Also du hast nur Fertigprodukte konsumiert, du hast nicht einmal mehr aufrecht stehen können, so richtig gut. Wo hast du dann die Motivation hergenommen, diese radikale Umstellung? Also radikal muss man jetzt sagen, du hast dir gesagt, du hast Schritt für Schritt, du hast es eh nicht geschafft, von vornherein komplett alles anders zu machen. Aber wo nimmt man dann diese Motivation her, es trotzdem zu schaffen oder dran zu bleiben, wenn man merkt, man kommt nicht los von dem süßen Zeug, und man hat da eine gewisse Abhängigkeit entwickelt?
Mir war es einfach das Leid. Also ich wollte nicht mehr so leiden.
Also du warst wirklich so eingeschränkt in deinem Alltag, dass auf jeden Fall...
Es war nicht lebenswert.
Ja.
Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also vielleicht drei Möglichkeiten. Du kannst komplett das Leben beenden, wenn es nicht lebenswert ist. Du kannst weiter auf dieses Schulsystem vertrauen und dir ständig Cortison reinhauen und dann noch weitere Therapien ausprobieren, die sie entwickeln, die halt deinen Körper eigentlich nur noch mehr schädigen. Aber du zumindest mehr oder weniger symptomfrei bist. Aber dann stirbst halt trotzdem früh, weil das, was sie dir geben, deinen Körper nicht gut ist und dich nur noch mehr schadet. Oder man geht einen radikalen Weg und ich habe ja die Erfahrung gehabt, das war ja der Vorteil. Also ich habe die Erfahrung gehabt, dass ich von Medikamenten wegkommen kann, nur durch eine Verhaltensweise. Also durch eine Veränderung in der Verhaltensweise. Das habe ich schon gelernt in der Kindheit. Dass ich mich bewege, dass ich viel atme und dass das Atmen eigentlich wiederum, das richtige Atmen wiederum, das Asthma befreit. Also, und deswegen habe ich, ja, ich habe dann auf das vertraut. Und dachte, es muss ja irgendwie einen Weg geben. Es sind ja nicht alle Menschen in meinem Alter so krank wie ich.
Ja, wobei eben, bei mir war es ja ein bisschen anders. Ich war ja schon auch krank, aber halt nicht so sehr, dass mein Lebensalltag so massiv eingeschränkt war, dass ich bemerkt habe, wie schlecht es mir geht. Also das, und ich glaube, so geht's aber dann den meisten Menschen, die doch einiges haben, aber man kann immer noch irgendwie den Alltag gestalten und sieht die Notwendigkeit noch nicht.
Ja, deswegen bleiben sie oft dabei.
Ja.
Das Leid ist nicht groß genug.
Ja. Wobei ich dann auch so einen Moment hatte, wo das Leid groß genug wurde. Also vielleicht braucht es wirklich immer diesen Moment. Ich habe ja Angststörungen und Panikattacken entwickelt Mitte 20, so von einer Sekunde auf die andere. Und das war wirklich 24/7 Angst. Und das über ein ganzes Jahr hindurch hatte ich ein Jahr lang 24 Stunden Angst. Und da weiß ich noch, also das war unmöglich, also da kannst du nichts mehr tun, du kannst nicht schlafen, du bist nur fertig, ich habe Todesangst gehabt, ich habe Angst gehabt zu sterben. Und ich weiß noch, nach der ersten Woche, die schon sehr herausfordernd war, habe ich mir gedacht, ich schaffe keine weitere Woche, sonst bringe ich mich um. Und dann war ich erschrocken von mir selber, weil das war nämlich ein ernst gemeinter Gedanke. Das war nicht einfach nur, man denkt sich vielleicht manchmal sowas, aber das war wirklich gefühlt sehr ernst und mir war klar, ich würde mich tatsächlich jetzt umbringen, wenn das so bleibt. Ich würde das nicht länger aushalten wollen. Und da bin ich dann sofort hilferufend, bin ich zur Ärztin und habe ihr das gesagt. Das war eine Vertretungsärztin damals und die hat mir dann einen Katerl zu einer Psychotherapeutin gegeben. Und da habe ich sofort angerufen, habe noch in derselben Woche einen Notfalltermin bekommen und das war dann der Start bei mir. Dann bin ich mal in die Therapie gegangen. Und weil du sagst, du hast die Medikamente abgelehnt, bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja massenweise Medikamente genommen, ja, gegen alle möglichen Sachen. Und ich war ja auch sehr geplagt immer mit meinem weiblichen Zyklus. Also ich hatte jedes Monat so massive Schmerzen und Krämpfe, dass ich teilweise kollabiert bin. Kreislaufzusammenbrüche hatte und wirklich jedes Monat habe ich ein ganzes Backerl Ibuprofen geschluckt. Also viel mehr als man darf und die haben auch nicht geholfen. Manchmal hat's gewirkt, manchmal nicht. Ja, und da war dann der Moment, ich hatte wieder so eine arge Panikattacke, Ah, na, die, genau, diese Ärztin hat mir, das muss man dazu sagen, die Ärztin hat mir das Katerl zur Psychotherapie gegeben und hat mir gleichzeitig Antidepressiva aufgeschrieben. Hausärztin, praktische Ärztin. Und die habe ich dann, da kam die nächste Panikattacke und ich habe sie sofort geschluckt und eingeworfen. Ja, ja, das wird mir jetzt helfen. Also ich war ganz überzeugt, ah, endlich gibt's was und das wird mich jetzt retten. Und ich habe aber dann den Beipackzettel gelesen, nachdem ich es geschluckt hatte. Und da stand als Nebenwirkung sehr häufig drauf, Angstzustände. Das heißt, ich habe was genommen gegen Angstzustände, mit einer häufigen Nebenwirkung Angstzustände. Und wie der Geist das halt so gerne macht, man steigert man sich dann rein, wenn man sowieso schon Angst hat und denkt sich, scheiße, jetzt geht's los, jetzt wird's noch ärger. Und es wurde dann gleich noch ärger. Was habe ich gemacht? Ich habe die Rettung gerufen, sofort. Und die Rettung, kaum war die Rettung da, ging es mir besser und habe mich einfach nur wohlgefühlt in diesem Rettungswagen auf dem Weg ins Spital. Ich habe einfach nur diese Sicherheit gebraucht. Da war natürlich nichts, war alles nur eingebildet. Aber in der Umgebung der Menschen, wo ich ja geglaubt habe, die werden dir helfen und dich retten, habe ich mich dann wieder wohlgefühlt. Ja, aber da muss ich sagen, das war da für mich mein Schlüsselmoment, wo ich mir dann gesagt habe, weil der hat nämlich noch zu mir gesagt, der Rettungshelfer oder wie sagt man zu denen, hat noch gesagt, um Gottes Willen, was nehmen Sie da für ein Präparat? Das müsste doch ein Psychiater abklären, sowas kann man nicht einfach nehmen, das ist was ganz Starkes und das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich die Krise gekriegt. Ne? Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, nie wieder Medikamente. Ich nehme das nicht, die haben Nebenwirkungen und das ist ganz gefährlich. Und das war dann irgendwie, es hat so einen Klick gemacht, ich will das ohne. Das heißt, ich bin durch meine Angststörung dann ohne Medikation durch. Und es war nicht leicht, aber es war einfach diese Entschlossenheit von, ich zieh's durch und ich will das nicht, weil das macht's nur schlimmer. Ja.
Die Packungsbeilage, die haben ja schon recht früh immer gelesen, so, schätze ich einmal, bei unserer Oma und so.
Ja.
Das war Anfang 20, da waren wir schon ein bisschen skeptisch. Also das war alles ein Prozess. Also es war nicht nur so, dass wir einen entscheidenden Punkt hatten, glaube ich. Da haben wir immer gesagt, du lies einmal deine Nebenwirkungen, was auf der Packungsbeilage steht.
Ich weiß auch nicht, wann das begonnen hat. Ich weiß nicht, wieso wir uns dafür interessiert haben, aber irgendwo, also ich könnte es nicht bewusst sagen. Aber scheinbar war man dann doch skeptisch, wenn so viele Medikamente genommen wurden und wir haben uns dafür interessiert und angefangen, das alles zu lesen. Und ich habe mir immer nur gedacht, meine Güte, entstehen ja Wechselwirkungen, das eine Medikament darf man doch nicht mit dem anderen zusammennehmen, da steht's extra drauf. Wenn Sie das nehmen, dürfen Sie das nicht nehmen. Und ich weiß noch, die Oma hat aber alles von dem genommen und ich habe dann noch gesagt, du, das darfst du gar nicht gemeinsam nehmen und hin und her. Also da weiß ich, da hat es so ein bisschen begonnen innerlich, ja. Diese Skepsis, dass der Arzt das gar nicht hinterfragt und einfach verschiedenste Medikamente gleichzeitig gibt.
Ja, ja. Ich weiß noch, also du hast mir ja, da war ich 17 Jahre alt, da hast du mir das Buch Humanökologie oder Skriptum gegeben. Mhm. Und das war für mich auch so ein entscheidender Moment, was die Landwirtschaft angeht und wieso ich dann mein Studium begonnen habe. Also das war ja der eigentliche Grund. Und für mich war damals aber, das war so der Moment, wo ich auf Bio geswitcht bin, glaube ich. Also die Fertigprodukte hat es natürlich nicht in Bio gegeben, die habe ich schon noch so gegessen, wie sie waren, aber die Milch habe ich in Bio gekauft, die Eier habe ich in Bio gekauft und das Fleisch habe ich auch in Bio gekauft. Das weiß ich. Das war so der Anfang von dem Moment. Und das war dann auch dieser Punkt, wo man noch mehr skeptisch gegenüber der Schulmedizin auch wird. Also ich glaube schon, dass wir recht früh eigentlich schon skeptisch waren.
Aber wenn du sagst, das war ein Skriptum aus meinem Studium, was war da drinnen? Also ich weiß jetzt auch nicht mehr genau die Inhalte, ich weiß nur, mich hat diese Vorlesung sehr fasziniert. Aber was war da Inhalt, kannst du dich erinnern, was war da inhaltlich drinnen, wo du so eine Erkenntnis für dich hattest?
Das gesamte Skriptum. Also da geht es jetzt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern, was drin gestanden ist, aber ich bilde mir ein, es ging um Landwirtschaft, es ging um industrielle Landwirtschaft, es ging darum, wie wir mit der Natur umgehen und was für Folgen das hat. Es ging auch um Gifte, um Pestizide und diese ganzen Geschichten.
Also das erste Mal überhaupt die Information, dass das Essen grundsätzlich nicht immer gut ist und dass es davon abhängt, auch wo es herkommt und wie es angebaut wird.
Ja, ich habe gar nicht den Aspekt des Essens so betrachtet, sondern eher den Umweltschaden, der verursacht wird. Und deswegen wollte ich es nicht machen. Deswegen habe ich mir gedacht, dann greife ich lieber auf Bio.
Okay, also das war mal so.
Den gesundheitlichen Aspekt, den habe ich da noch gar nicht so wahrgenommen, glaube ich.
Gab es in deinem Leben auch einen Moment, wo du dich gesundheitlich komplett verloren gefühlt hast?
Ja, kann ich jetzt aber nicht genau.
Also so richtig, wo, also du hast ja viel ausprobiert, ne? Du wolltest ja, hast ja die Entschlossenheit dann gehabt, ich krieg das irgendwie alles weg und hast angefangen, dich über YouTube-Kanäle zu informieren und hast versucht, Informationen zu finden, die hilfreich sein könnten und hast ja auch viel experimentiert. Und gab es auf diesem ganzen Weg des Experimentierens auch einmal einen Punkt, wo du dann total verzweifelt warst, wo du gedacht hast, ach, das ist es auch wieder nicht, so quasi, jetzt habe ich was gefunden, eine Hoffnung entsteht, dann war es das auch wieder nicht und dass da irgendwo zwischendrin dann halt einmal der Moment kommt, wo man sich denkt, was könnte es noch sein, wo soll ich jetzt noch was anderes finden, also so Verzweiflung und Sorge, dass du den Weg nicht rausfindest?
Das hatte ich alles davor, also bevor ich diesen Weg gegangen bin. Also ich habe mit der Schuppenflechte und der schulmedizinischen Behandlung am Anfang hat es ja funktioniert. Ich hatte noch nicht so viele Flecken und das sind auch recht schnell weggegangen, aber auch wieder recht schnell wiedergekommen und dann bald noch mehr gekommen quasi. Und irgendwann war es ja so großflächig am ganzen Körper. Und dann habe ich jeden Tag 2-3 Mal geschmiert. Und ich bin immer zum Rehren gekommen, ganz ehrlich, weil ich war so verzweifelt und dachte, das gibt's ja nicht, das hilft alles nicht, so ein Scheißdreck, was soll das? Wirklich mit der Verzweiflung, wieso passiert mir das? Habe ich das verdient? Also die klassischen Fragen, die sich vermutlich jeder dann stellt.
Also Suhlen im eigenen Leid, ne?
Ja, genau. Ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mich entschlossen habe, na, ich finde da jetzt was, wird schon irgendwas geben. Dann am Anfang habe ich probiert mit Aloe Vera und solche Geschichten, dass ich statt dem Cortison Aloe Vera benutze. Also einfach auf Naturheilmittel zurückgreifen. Ab dem Moment war ich eigentlich nicht mehr verzweifelt. Und dachte, ich habe dann nur gemerkt, okay, na, es funktioniert nicht, es hilft nicht, ich muss was anderes finden.
Okay, also mit den YouTube-Kanälen war dir klar, okay, da gibt's jetzt quasi Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen und irgendwo wirst du was finden. Also die Sicherheit hast du in dir gehabt.
Ja.
Aber du wolltest ja am Anfang natürlich wie jeder andere auch zuerst nur eine schnelle Lösung. Hast natürlich Dinge ausprobiert in der Hoffnung, dass dir das schnelle Erfolge verspricht.
Ja, ich habe gehofft, dass wenn ich nur eine Sache jetzt davon umsetze, zum Beispiel bei der GAPS-Diät oder generell, ich habe gehofft, wenn ich jetzt nur auf Süßigkeiten verzichte, weil das war mir dann schon klar, das hat man schon recherchiert, Zucker, wie schlecht für das deinen Körper ist in diesem Übermaß. Und habe gehofft, ja, vielleicht reicht es ja aus, wenn ich jetzt nur auf meinen Zucker verzichte und auf die Süßigkeiten. Vielleicht reicht es ja aus. Und es war halt immer schrittweise. Und dann dachte ich, okay, nein, es reicht nicht aus, musste ich feststellen und bin das nächste angegangen. Okay, dann lasst halt alle Kohlenhydrate weg. Und dann habe ich gesagt, das reicht auch nicht aus. Also du musst dann noch genau in die Materie reingehen. Und bis ich halt an den Punkt gekommen bin, wo ich fast alles weglassen habe und das war dann hilfreich.
Und was war deine wichtigste gesundheitliche Erkenntnis, die du wirklich schmerzhaft auf die harte Tour lernen musstest?
Oh, keine Ahnung.
Ich denke mal, es ist eh schon immer hart, wenn man irgendwas beginnt und die Hoffnung in was setzt, so wie du sagst, jetzt machst du mal das und dann ist am Anfang ja meistens sogar ein bisschen eine Verbesserung, ja, weil mit jeder Umstellung hast du mal schon mal gleich eine Erleichterung und Entlastung im System, aber halt nicht langfristig, sondern immer nur kurzfristig. Das heißt, es kommt immer wieder der Rückschlag, dass das nicht reicht und die Erkenntnis oder das Bewusstsein, es gibt nicht den einfachen Weg und man muss da leider doch mehr Disziplin
Ich hatte das Glück und Pech zur gleichen Zeit. Ich hatte sehr viele Magen-Darm-Probleme schon in der Psoriasis-Phase. Und jedes Mal, wenn ich was gegessen habe, habe ich auch Schmerzen bekommen. Vielleicht habe ich ja so eine Morbus-Geschichte auch gehabt. Ich bin ja nicht mehr zum Arzt gegangen, weil
Ja.
das war mal zu blöd.
Das Vertrauen verloren auch,
Ich
ne?
habe komplettes Vertrauen verloren, ja. Und habe aber das damals natürlich, ich darf ja gar nichts mehr essen. War dann ganz schlimm für mich auch. Aber es war irgendwie ein Glück, weil ich dann einfach feststellen konnte, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, damit ich keine Bauchschmerzen kriege. Und am Ende ist das dann übergeblieben, was mir gut tut. Und
Ja.
ja, das war halt dann vielleicht mehr wieder auf den Instinkt zurückgehen und mehr auf seinen Körper hören. Also es war dann so offensichtlich bei mir, der Schmerz, dass ich unmittelbar nach dem Essen Schmerzen gekriegt habe. Ich hab kein konventionelles Joghurt essen dürfen von Bauern. Also der das Joghurt quasi, wo eh keine Zusatzstoffe drin sind, aber der das Joghurt nur, was nicht, 6 oder 8 Stunden fermentiert. Das habe ich nicht essen dürfen. Ich habe
Ja.
Bauchschmerzen davon gekriegt.
Ja.
Und über die GAPS-Diät, da macht man dann sein Joghurt selber, mindestens 24 Stunden. Und dieses Joghurt habe ich dann vertragen. Okay, die Laktose da in dem Joghurt, die da noch überblieben ist, die vertrage ich nicht.
Ja. Also, wie du sagst, Glück und Pech zugleich. Du bist immer mehr in Kontakt mit deinem Körper gekommen und hast gelernt zu hören, was er dir sagt. Und dadurch, dass er dir so deutliche Signale gegeben hat, warst du natürlich auch mehr in der Lage, die richtige Richtung zu finden.
Ja.
Ja. Also, es ist in allem auch was Positives. Auf der einen Seite ist es ein harter Weg. Also, das ist eigentlich schon dieser schmerzhafte Weg, ja. Auf der anderen Seite bist du dann so motiviert, da auch dran zu bleiben, weil wer will schon so ein Leben? Du kannst ja gar nichts mehr tun, du kannst nichts mehr essen, du hast keine Energie, du kannst eigentlich ja nicht mehr außer Haus gehen. Mit der Psoriasis, das war ja nicht nur Beschwerden, es war ja auch optisch natürlich ein Problem, ja, dass man sich ja dann auch nicht mehr zeigen will in der Öffentlichkeit, wenn die Haut so grauenhaft ausschaut. Also ja.
Das habe ich versucht zu ignorieren.
Ja,
Also
aber
es
das ist vielleicht, weil du
funktioniert
ein
nicht
Mann.
hundertprozentig,
Ja.
aber
Aber
das war mir dann schon klar. Also mein Leben darf ich mir jetzt nicht nehmen
ja.
lassen davon.
Ich kann mich erinnern, also obwohl ich das bei dir alles miterlebt habe und du ja diese unterschiedlichsten Wege ausprobiert hast, war ich immer sehr skeptisch gegenüber dem, was du da tust, weil ich habe ja Ernährungswissenschaften studiert, ich habe es ja besser gewusst und ich habe ja Dinge gelernt und habe ja zu 100% ja, so ist das, ne, also ohne kritisch drüber nachzudenken, obwohl es auch bei mir im Studium Momente gab, wo ich, habe ich eh schon erzählt, wo ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht, da gibt es irgendeine, die Logik passt hier nicht, aber habe das halt dann ignoriert. Aber ich war ja so auf wirklich wenig Fleisch, wenig Fett vor allem, ganz wenig Fett, ja. Habe versucht, sogar fettfrei zu kochen und zu essen. Natürlich auch diese ganzen Magerprodukte, also wo halt dann 1% Joghurt und solche Dinge, also fettreduzierte Produkte, also alles auch dann natürlich hochverarbeitete Dinge. Und habe aber viele Kohlenhydrate schon gegessen, also auch viele Süßigkeiten, natürlich viele Nudeln, viel Brot, weil wenn es kein Fleisch mehr ist, ja. Und Milchprodukte habe ich im Prinzip auch ganz wenig gegessen, weil ich wollte ja fettarm sein. Und Käse ging ja gar nicht. Käse ist ja fett. Das war für mich meine Wahrheit. Und du hast natürlich was ganz anderes gemacht. Und ich war da sehr skeptisch. Ich weiß nicht, wie hast du das damals erlebt? Da haben wir ja eigentlich gesundheitlich zwei getrennte Wege sind da gegangen. Kannst du dich an
Das war
unsere
schon ein
Gespräche erinnern?
Konflikt zwischen uns, definitiv. Ja, was damals, das Bewusstsein war bei mir auch noch nicht so weit und ich wollte dich auch davon überzeugen, weil ich halt selber gemerkt habe, dass es mir hilft. Und habe mich auch nicht gehört gefühlt dann, weil du ja auf deinem alten Status noch beharrt hast.
Ja, und ich habe mir gedacht, oh, was passiert mit dem Alex? Der verändert sich total und wirklich so ein bisschen wird er jetzt zu einem Spinner, weißt du, so ein
Ja,
bisschen,
ja, ja.
weil es hat sich ja nicht nur deine Experimente in puncto Ernährung war nicht nur das, sondern du hast ja auch angefangen, deine ganze Lebensweise zu ändern, indem du dich da plötzlich dafür entschieden hast, du hast Botanik studiert und auch in dem Bereich natürlich so brotlose Jobs gehabt. Aber du hast dann entschieden, du wirst jetzt Landwirt, ohne die praktische Erfahrung dazu, und hast dich da mühevoll dein Leben hier umgekrempelt mit so gut wie keinem Einkommen. Also da war so viel anders dann bei dir, wo ich mir gedacht habe, was passiert mit dem? Und das war sehr, sehr, da war ich sehr skeptisch und da war schwierig, über dieses Thema überhaupt zu reden, das weiß ich noch. Aber es gab ja dann auch den Schlüsselmoment, ist noch gar nicht so lange her, also ich würde jetzt sagen, ja, bald sind es 10 Jahre, aber so halt 8 Jahre oder so, ist noch gar nicht so lang, wo mein Partner plötzlich Krebs diagnostiziert gekriegt hat. Und da habe ich mir dann plötzlich gedacht, oh, jetzt braucht's was anderes. Und aus welchen Gründen auch immer, und ich kann es dir nicht sagen, warum, plötzlich habe ich mir gedacht, ich muss dich jetzt fragen, was du machen würdest. Und plötzlich hatte ich Vertrauen darin, dass dein Weg vielleicht doch richtig sein könnte und das, was ich so für mich als Wahrheit definiert hatte und was ich gelernt hatte, dass das vielleicht doch alles nicht so das Wahre ist. Weiß ich noch, habe ich dich angerufen und habe gesagt, so schaut's aus, und du hast mir sofort einen Plan geschrieben, weiß ich noch, hast mir ein Word-Dokument geschrieben und mir geschickt, was wir jetzt tun sollen. Und ich habe es einfach umgesetzt. Ich habe das dann einfach gemacht, und es war noch so dieses Zucker weglassen, Kohlenhydrate weglassen, jetzt besonders viele tierische Lebensmittel essen, viel Fleisch, viel Eier. Also da war mal dieser Weg. Da habe ich noch nicht selber Joghurt gemacht und so, aber wir haben mal da komplett sofort von einem Tag auf den anderen umgestellt, und das, obwohl mein Partner zuerst diesen Impuls hatte, ich muss jetzt komplett vegetarisch werden. Also das war ja das, was man natürlich auch so draußen immer hört, na, also Fleisch ist ja schlecht und nur Vegetarier leben lang und gesund. Und das war natürlich auch sein erster Impuls. Und ich bin aber dann deinem gefolgt und habe dann zu ihm gesagt, nein, pass auf, das ist nicht der richtige Weg, wir machen es jetzt anders. Und er hatte einen sensationellen Verlauf. Er ist auch super gut durch die Therapie gekommen, weil wir auch so Fastentage eingeführt haben vor seiner Chemo und so weiter, die ja denn das System entlassen sollen. Also all das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass er fast ohne Symptome durch die Therapie gegangen ist und relativ schnell krebsfrei war. Ob das jetzt nur diese Ernährungsumstellung war, ja oder nein, weiß ich nicht. Aber es war für mich die Idee, vor allem vielleicht das, warum ich mir gedacht habe, jetzt könnte das der richtige Weg sein, weil ich dann irgendwie plötzlich ein anderes Bewusstsein hatte, und ich wusste ja, dass du schon Erfolge erzielt hast. Ich habe ja schon miterlebt, dass das, was du tust, dir hilft und dass dein Ausschlag besser wird, dass deine Beschwerden besser werden. Also ich konnte ja eigentlich eh mitverfolgen, dass du erfolgreich bist auf deinem Weg. Und irgendwie war das dann der Punkt, wo ich mich geöffnet habe, zu dir zuzuhören. Und das war dann auch mein Weg, weil ich nämlich mitgemacht habe. Also ich habe ja die Ernährung für uns beide dann umgestellt, und um ihn zu unterstützen, habe ich da komplett mitgemacht. Und bei mir hat sich so viel verbessert plötzlich. Also auch ich habe eine schöne Haut bekommen plötzlich, ja. Ich habe mir so viel mehr Energie gespürt, dass ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Also das war so ein Riesenunterschied mit diesem Energieempfinden. Meine Verdauungsbeschwerden sind auch plötzlich besser worden. Ich habe eigentlich regelmäßig Magenschmerzen gehabt, aber die waren in einem Ausmaß, dass man sie noch tolerieren konnte, mit einzelnen Phasen, wo es halt schlimm war.
Ist ja normal.
Genau, also das heißt, ich habe grundsätzlich gut damit umgehen können. Auch meine Zyklusbeschwerden, also meine Menstruationsbeschwerden, sind schon besser geworden. Also ich habe sofort auch Verbesserungen gespürt. Und damit war für mich dann auch klar, okay, ich bin zwar nicht so gesundheitlich bedient wie du, aber auch ich profitiere wahnsinnig davon. Und ich will jetzt eigentlich auch beschwerdefrei sein, weil ich das erste Mal in meinem Leben erlebt habe, dass es Tage gibt, wo ich keine Schmerzen hatte. Und das war davor, kann ich mich nicht erinnern. Und wenn du einmal so einen Tag erlebst, dann willst du mehr davon.
Ja, das lohnt sich dann schon.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, wie viele Jahre geht das jetzt schon? Schon viele Jahre, ne? Dieser Weg.
Eigentlich, ja, es ist das ganze Leben eigentlich. Bei mir
Ja.
zumindest.
Ja, aber begonnen hast du eigentlich Anfang 30, kann man sagen. Das ist jetzt auch schon wieder 13, 14
Aktiv, ja.
Jahre her. Also es sind schon, ist schon sehr lange. Und du bist noch nicht am Ziel, oder? Auch du bist noch nicht am Ziel.
Na, weil man einfach nicht alles weiß. Also es hat seine Zeit gebraucht, um zu verstehen, wie die Zusammenhänge im Körper sind und man probiert Protokolle aus von verschiedenen alternativen Ärzten, die aber nicht optimal vielleicht für dich sind, weil es halt nicht so individuell angepasst ist, wenn du jetzt nur das Buch liest und versuchst halt das umzusetzen. Kommst dann aber über das drauf, dass da ein paar Dinge dabei sind, so GAPS-Diät zum Beispiel. Also über die GAPS-Diät festgestellt, das ist eine grundsätzlich sehr gute Beratung, aber Nüsse, auch wenn sie, wenn du sie einlegst und einweichst und dann vielleicht auch noch keimen lässt oder andere Samen, die sind nicht von Vorteil. Also sollte man immer nur in kleinen Mengen konsumieren. Und ich habe da eine Phase gehabt, weil ich ja so zuckerabhängig war. Ich habe ja mir einen Nussschmarrn gemacht und da habe ich am Tag an die 100, 150 Gramm Nüsse gegessen über diesen Schmarrn. Und auf halt das Süße nicht verzichten. Dann habe ich dann reingeben.
Ja,
Ich habe, glaube
Honig
ich, eher
wahrscheinlich.
Apfelmus habe ich mir selber
Oder
gemacht.
Apfelmus mit, also Eier, Nüsse, ne? Und das halt so. Also Mehl
Ja.
durch Nüsse ersetzt, sozusagen.
Genau, ich habe das Mehl durch Nüsse ersetzt. Das ist halt kohlenhydratärmer. Ich habe dann Apfelmus reingegeben. Also keine Marmelade, sondern frischen Apfelmus selbst gemacht. Davon habe ich dann ein gutes halbes Jahr vielleicht sogar gelebt. Und in der Zeit habe ich an die 7, 8 Kilo verloren an Gewicht. Aber war trotzdem gegessen, bis ich satt war. Also ich habe jetzt nicht weniger gegessen. Ich habe einfach nur durch diese Ernährungsweise dann Gewicht verloren, weil ich so viel Nüsse gegessen habe. Und das ist auch nicht besser geworden, also meine Situation. Dann lernst halt, du probierst wieder Protokolle aus und du siehst, okay, es ist nicht optimal für dich. Ein paar Dinge nützen dir, ein paar sind schädlich und dann kommst du auf den nächsten Punkt drauf. Dann habe ich auf die Nüsse verzichtet, komplett. Dann bin ich halt wirklich vom Süßen komplett weg, weil ohne Nussschmarrn, dann habe ich eigentlich nichts mehr Süßes gehabt. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Apfelmus so gegessen. Aber ich war dann auch nicht mehr so in der Abhängigkeit drinnen, wie am Anfang. Ja.
Ja, aber das sieht man, das ist einfach total menschlich. Man versucht halt seine bisherige Lebensweise irgendwie nur durch anderes zu ersetzen. Also man will es eigentlich gleich beibehalten wie vorher und versucht nur Alternativen zu finden. Und die Wahrheit ist aber, es geht um eine andere Leben, es geht um eine Umstellung und ein anderes Essverhalten und nicht einfach nur so, jetzt ersetze ich Mehl, was könnte ich stattdessen machen? Also es geht nicht nur um das so und jetzt nehme ich Nüsse statt Mehl, sondern man muss grundlegend einfach seine Speisengestaltung anders machen und das ist halt der Lernprozess.
Ja, und sich anpassen. Es ist ja nicht jeder gezwungen, das
Ja.
Gleiche zu machen wie ich.
Ja.
Also, wenn
Nicht
dein
jeder hat so,
Gesundheits...
genau.
Nein, dann du kannst dann sicher deine Mehlprodukte oder Nussprodukte sicher essen, aber es geht halt um einen bewussten Umgang mit den Lebensmitteln, und vielleicht auch im Zusammenhang mit deiner Körperlichkeit, mit deinem Instinkt, dass du wahrnimmst, wie tun dir diese Lebensmittel und dementsprechend entscheidest du, auf welche du zugreifst.
Aber eigentlich bist du von deinen ganzen Krankheiten und Beschwerden fast alles los. Du hast keine Psoriasis mehr, also Schuppenflechte. Dein Asthma ist weg. Du hast Allergien. Keine Ahnung. Ich würde sagen, du warst ja wirklich schwer belastet mit Allergien, nämlich gegen alles allergisch, wogegen man allergisch sein kann. Ich würde sagen, ich erlebe es bei dir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du noch Symptomatiken spürst, aber du bist aus meiner Sicht fast frei davon, von alleine.
Nahezu, nahezu.
Und
Also, wenn
deine
ich Rasen mähe oder so, Kommt es vor, dass ich hin und wieder noch
Ja,
niese
aber das sind
oder
die Menschen
schnupfe?
heutzutage mehr. Also die haben alle Heuschnupfen um mich herum. Also das ist eindeutig, was du nicht hast, aus meiner Sicht, ja. Und du hast schöne Haut, ja, du hast auch keine Magen-Darm-Beschwerden mehr. Also auch das, das ist weg grundsätzlich. Und was, du würdest ja auch behaupten, du bist so fit wie noch nie in deinem Leben und das mit Anfang 40. Ganz viel
Ja,
Energie.
viel Energie. Ich bin noch nicht ganz gesund. Also ich bin noch immer in einer Entgiftungsphase. Am
Ja.
Vormittag entgifte ich, das merke ich jeden Tag. Da geht es mir noch nicht so gut. Meistens hängt immer davon ab, wie ich den Vortag gestaltet habe. Aber grundsätzlich, ich mache jetzt vom Körperlichen her, ich bin jeden Tag aktiv. Ich bin ja Landwirt. Ich arbeite dann die 12 Stunden am Tag und spiele dann noch einmal Wochenende Fußball. Jetzt habe ich wieder begonnen, ein bisschen zu klettern. Jetzt habe ich eine Zeit gehabt, wo ich weniger gemacht habe. Und ich mache jetzt auch Calisthenics. Bin jetzt am Weg in der Richtung. Also nicht nur Klimmzüge, sondern schon diese schon etwas anspruchsvolleren Übungen.
Ja.
Also da bin ich jetzt auch schon dabei.
Ich kann nur aus meiner Perspektive auf jeden Fall bestätigen, du warst immer ein sehr dünner, hagerer Mann, würde ich jetzt, oder Mensch, ja. Immer schon sportlich, aber sehr schmales Gesicht und trotzdem auch schon natürlich Muskelansätze und so weiter, aber trotzdem im Vergleich, wenn man dich jetzt sieht, warst du einfach sehr dünn immer. Und du bist jetzt aber Mann, ja, also du bist immer noch ein schlanker Mann, aber du hast richtig an Masse zugewonnen. Also dein Gesicht ist voller, du hast wirklich starke Muskelmasse und ganz viel Kraft und das allein schon durch die Ernährungsumstellung gekommen. Das heißt, wenn du ein bisschen dich bewegst, baust du auch sofort auf, weil dein Körper die Baustoffe kriegt, die er braucht. Und das war halt früher nicht so.
Na, ich hätte in meiner Kletterzeit, ich habe schon ein recht gutes Niveau erreicht, aber irgendwann kam da ein Punkt für mich, wo ich nicht weiterkommen bin. Und es hat mich gestört, weil andere sind trotzdem stärker geworden. Aber für mich war dieser Punkt so eine Schwelle, wo man dachte, das gibt es ja nicht. Deswegen habe ich dich auch gefragt damals,
Ja.
wegen Ernährungsweise, ob ich da vielleicht was verbessern könnte. Habe das versucht übers Klettern. Also ich habe so viel klettert wie möglich, besser zu werden. Habe da so einen Ehrgeiz entwickelt. Aber der Progress, der war marginal. Hat mich quasi eher ausgelaugt aufgrund dessen. Ja, und jetzt ist ganz anders. Also jetzt mache ich meine Übungen einmal am Tag für knapp 10, 15 Minuten. Das reicht mir aus und ich werde einfach besser darin. Bin
Ja.
halt auch geduldig, aber ich investiere nicht mehr so viel Zeit in diese Dinge und werde trotzdem besser.
Wenn es nur
Weit nicht so viel Zeit.
eine einzelne Routine gäbe, wo du sagst, die war am ausschlaggebendsten, die dein Leben verändert hat, welche wäre das?
Eine Routine
Ja,
oder
oder
eine Lebensumstellung?
eine Umstellung, also wenn es ihr etwas was, wo du sagst, das hat am meisten Effekt gehabt.
Das ist definitiv die Ernährungsumstellung. All die
Ja.
anderen Dinge, die sind mir dann erst im Laufe des Weges bewusst worden, dass die auch einen Einfluss haben. Aber sie haben nicht so einen großen Einfluss gehabt wie die Ernährungsumstellung.
Ja.
Also ich habe festgestellt, wie gut die Sonne eigentlich mir tut. Das habe ich als Kind ja auch schon wahrgenommen, wie wir nach Griechenland geflogen sind oder nach Jugoslawien. Wie das Meerwasser und die Sonne mir gut tut, dass ich dort unten keine Medikamente brauchte und meine Neurodermitis ist verschwunden. Das war mir schon klar. Aber jetzt mit der Psoriasis und der Ernährungsumstellung und dem Sonnenlicht habe ich dann auch festgestellt, dass im Sommer die Psoriasis sich immer verbessert hat. Ich bin Landwirt, ich bin den ganzen Tag draußen, den ganzen Tag in der Sonne, ich liebe es. Ich kriege keinen Sonnenbrand. Ich bin nackert, halbnackert. Ich kriege keinen Sonnenbrand. Ich gewöhne mich halt von Anfang an des Jahres im März, wenn es schon warm ist, dann ziehe ich mich aus. Meine Haut gewöhnt sich an die Sonne. Ich merke, die tut mir auch sehr gut. Und jetzt komme ich auf den Schlaf drauf, was für einen großen Einfluss er eigentlich hat. Aber die größte Größten Einfluss war sicher die Ernährungsumstellung.
Okay.
Wie
Und jetzt ist
ist das für
natürlich,
dich?
Ja, bei mir definitiv auch. Die Ernährungsumstellung, weil sie einfach mal die Basis ist, wenn man mal anders versorgt ist, dann verändert sich auch vieles andere. Also wie du auch sagst, dann die Sonne, also die Haut kann sich ganz anders bräunen, seitdem ich anders esse. Also das natürlich, ich bin nicht so viel draußen wie du. Das heißt, ich habe nicht die Chance, mich langsam an Sonne zu gewöhnen. Das heißt, ich muss natürlich schon mit Sonnenbrand aufpassen. Aber grundsätzlich, letztes Jahr zum Beispiel, war es der erste Sommer, wo ich mich kein einziges Mal eingeschmiert habe. Weil das, wir wissen ja, Sonnenschutzmittel grundsätzlich, abgesehen davon, dass sie die Vitamin-D-Produktion unterbinden, mit ganz vielen Chemikalien ausgestattet sind, die in Verdacht stehen, eigentlich erst recht Krebs auszulösen, Hautkrebs. Das heißt, ich wollte ja auch davon wegkommen. Und dafür braucht es aber auch die richtige Ernährung. Also wenn du mit den Vitaminen und Mineralien richtig versorgt bist, dann kann die Haut auch diesen Schutzmechanismus aufbauen, damit die Haut nicht verbrennt. Also da gehört einfach Ernährung dazu. Also Ernährungsumstellung war sicher der Haupteffekt. Und jetzt, wie du sagst, nach und nach. Schlaf habe ich jetzt endlich geschafft umzustellen, ist auch ein totaler Gamechanger. Habe ich viele.
Ja, über das Sonnenlicht. Das
ja,
ist das Spannende.
Genau.
Oder das falsche,
ja,
das
auch
Vermeiden
das,
von schlechtem Licht.
Richtig, also das zirkadiane Rhythmus, also dass man wirklich ins Licht rausgeht. Ich nehme so eine Blue-Blocker-Brille, weil ich halt doch noch viel am Bildschirm sitze und dem künstlichen Licht ausgesetzt bin. Aber auch diese Regelmäßigkeiten einfach, dass man wirklich anfängt, nicht nur das Richtige zu essen, regelmäßig zu essen und auch regelmäßig schlafen zu gehen. Das habe ich nie gemacht. Immer ein Durcheinander. Und das macht so viel aus. Also wir sind ja beide am Weg und eins nach dem anderen. Also auch wir sind keine Übermenschen. Und nur weil wir viel wissen, fällt es uns auch schwer, alles zu etablieren. Also es braucht den Prozess und die Zeit und es braucht die Rückschläge. Aber es braucht dieses Dranbleiben, immer wieder versuchen und bis man bereit ist, die nächste Routine wirklich zu etablieren. Ja.
Du musst die alten ersetzen, die schadhaften Routinen durch,
genau,
durch sinnvolle.
Und wenn du es mal ausprobiert hast und den Unterschied merkst, dann ist es auch leichter, dabei zu bleiben. Weil natürlich ändert sich das ganze Leben. Also so Dinge wie bis in die Nacht fortgehen und Party machen, das geht dann halt einfach nicht. Wenn man sich entscheidet dafür, man möchte ausreichend schlafen und sich erholt fühlen und seinem Körper die Regeneration geben, dann ist das nicht drinnen, so ein Leben zu führen. Natürlich gibt's Ausnahmen. Aber das ist dann eine Entscheidung, die man treffen muss. Und deswegen braucht's halt aber auch diesen Prozess, weil wenn man so gelebt hat, kann man nicht von heute auf morgen sagen, so und jetzt führe ich plötzlich ein Leben, wo ich um 9 Uhr am Abend schlafen gehe, wenn man vorher ein Partymensch war, der, keine Ahnung, bis 2 in der Früh unterwegs war. Ja?
Ja.
Ja. Aber was, also wo stehst du jetzt? Was braucht es für dich noch? Also was fällt dir noch schwer, was noch nicht so gut gelingt an gesunden Routinen, die du dir noch vornimmst?
Ja, das ist immer die Frage, ob alles perfekt sein muss. Ich möchte halt so gesund werden, dass ich keine gravierenden Symptomatiken mehr habe. Ich bin Raucher.
Stimmt.
Ist jetzt auch nicht optimal, aber es macht mir Spaß. muss aber dazu sagen, ich rauche nicht die klassischen Zigaretten. Ich rauche einen eigenen Tabak, einen Bio-Tabak, den man über ein Internet kaufen kann. Also in Österreich so gibt es das nicht zum Kaufen. Vermeide dadurch die unnötigen Pestizide und Zusatzstoffe in dem konventionellen Tabak.
Ja.
Ich merke es auch beim Rauchen, dass es meine Lunge nicht so schlecht tut. Ja, es muss nicht alles perfekt sein.
Nein. Eben, man kann sich für sich ja auch definieren, wann ist der Zustand erreicht, wo ich sage, so geht es mir gut genug, ja, weil perfekte Gesundheit gibt es eh nicht. Also würdest du sagen, das ist dein Laster, das du noch hast, trotz deines Wissens, das Einzige, oder Schlaf ist ja auch noch so ein bisschen ein Thema, glaube ich, auch noch nicht immer ideal,
ja,
ne? Ja.
Ja, schon wesentlich besser. Also ich bin so auch ein Nachtmensch.
Ja.
Und das hängt da sicher auch mit dem PC selbst zu tun, also
Zusammen,
vom
ja.
PC selbst zusammen ab. Aber es ist schon wesentlich besser. Mir geht es eher vielleicht darum, da ich ja Landwirt bin, dass ich rechtzeitig aufstehe und den Tag nutzen kann. Bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einfach gern recherchiere. Also ich nutze den PC meistens eh nur für Recherche, über Videos oder Podcasts auch. Ja, aber das ist jetzt nicht mehr so ein Thema, wie es einmal war, dass
Ja.
es mich so beschäftigt.
Ja, ich glaube, wir kommen jetzt dann langsam zum Ende. Vielleicht, ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, nämlich was wäre jetzt so dein Lebensmotto, mit dem du durchs Leben gehst und mit dem es dir gelingt, dein Leben so zu führen, wie du es gerade tust?
Lebensmotto scheißt da nix.
Scheiß da nix.
Ja.
Da, mit dem bist dran geblieben und hast diese Motivation aufgebracht.
Ja, das ist dieses, das scheißt nichts, ist eigentlich die Energie, die man hat, wo du dran bleibst. Zumindest für mich war das so. Ich war immer orientierungslos und man versucht, Orientierung zu finden, auch bei Mitmenschen, und jeder sagt irgendwie was anderes. Und dieses Scheiß da nix ist mit du das, was du empfindest. Das ist schon oft der richtige Weg. Aber was du richtig echt verspürst, das muss echt sein, was du da verspürst. Das darf keine Selbstlüge sein.
Ja.
Und das Scheiß da nix, tu es einfach. Es wird immer Konflikte und Widerstände geben von außen. Tu es einfach.
Also hat ein bisschen was auch mit Vertrau dir selbst, ne? Bleib bei dir, vertrau dir,
Ja,
vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung,
du
ne?
bist ja eigentlich in einer Phase drinnen, wo du dir gar nicht vertraust. Du
Ja.
hast null Selbstvertrauen,
Ja.
weil alles gegen dich spricht. Und du nimmst aber in dieser Phase immer die Tipps von anderen an, weil du ja diese Orientierung nicht hast.
Ja.
Aber du verspürst es, in Wirklichkeit verspürt man es innerlich, auf welchem Weg man sich begeben sollte. Und deswegen schaffst du nichts. Tu das, was du willst.
Ja, ist eh gescheit. Bei mir ist nur aufgefallen, also ich könnte jetzt nicht sagen ein Motto, aber was mir aufgefallen ist, und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich ja doch ein sehr angstgeplagter Mensch immer war, ne? Nicht umsonst hatte ich damals auch die Angststörung. Dass ich immer dorthin gegangen bin, wo meine Angst war. Also ich bin immer durch meine Angst durch und ich habe mich dem gestellt, was mir am meisten Angst gemacht hat. Und darauf bin ich stolz, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Lebensweg. Da, wo die Angst ist, da ist dein Weg verborgen. Da ist nämlich, wartet irgendwas auf dich, wo es gilt, durchzugehen und zu überwinden. Ich glaube, dass das stimmt. Das liest man auch oft in Büchern, dass die Angst dir eigentlich deinen Weg weist. Wenn du dich entwickeln willst und Wachstum willst und willst, dass es dir besser geht, dann musst du da durch. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Lebensmotto, aber ich habe es instinktiv offensichtlich richtig gemacht, warum auch immer, und habe einfach die Erfahrung gemacht, das stimmt für mich. Und
Du hast immer vor bestimmten Dingen Angst. Und
genau.
wenn du die nicht überwindest, dann kommt sie ja immer wieder, diese Angst.
Genau. Und dann kann es
Jedes
nicht
Mal, wenn du in
besser
eine
werden.
ähnliche Situation kommst, kommt genau diese Angst wieder. Du
Ja.
kannst halt immer davon weglaufen, aber dann ist kein Entwicklungsprozess möglich.
Genau. Und wenn man ein besseres, man kann sich auch dafür entscheiden, da in dem, seinem Schneckenhaus zu bleiben. Ja, man kann sich auch vor
Ja.
den Ängsten so weit wie möglich isolieren, ja, und halt gewiss vieles meiden, ja. Oder man sagt, na, ich möchte mein Leben le richtig leben und dann muss man halt da durch. Also es ist ja frei zu entscheiden, muss ja nicht jeder. Und es muss jetzt auch nicht immer die große Angst sein. Ich könnte sie auch übersetzen mit da, wo der Widerstand ist. Also wenn du irgendwo Widerstand spürst, dann lohnt es sich, da hinzuschauen. Weil da gibt es für dich irgendwas zu erkennen und durchzugehen. Und bei der Ernährung ist es dasselbe. Alles, was irgendwo, wo ich Skepsis entwickle, schaue ich jetzt genauer hin, weil vielleicht verbirgt sich dahinter irgendeine Wahrheit. Und ausprobieren und auf den Körper hören, Körper wieder wahrnehmen und wie du eben bei dir dann lernen zu vertrauen, dass dein Körper das kann.
Ja, ja.
Ja. Ja, fein, Alex.
Gut. Haben wir das auch geschafft.
Genau. Ja, dann danke euch fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Fragen und Feedback. Ihr findet in den Shownotes unsere E-Mail-Adresse. Geht gerne mit uns in Kontakt. Damit wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag, Alex. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Baba. Ciao.